ADHS. 4 Buchstaben, die viele kennen, aber nur wenige wirklich verstehen. Und was viele auch nicht wissen, ADHS betrifft nicht nur Kinder, sondern begleitet oft auch Erwachsene durch den Alltag. Konzentrationsprobleme, innere Unruhe, impulsives Verhalten. Was für manche einfach nur zappelig wirkt, ist für Betroffene oft ein echter Kraftakt. Sogar zwischen Männern und Frauen gibt es große Unterschiede im Umgang mit ADHS. Über all das und noch ganz viel mehr spreche ich jetzt mit Professor Dr. Med. Petra Beschoner, Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin und ärztliche Leiterin der Akutklinik Bad Saulgau. Dort befinden wir uns auch gerade. Frau Beschoner, erzählen Sie doch erstmal, wer und was wird hier in der Klinik behandelt?
In unserer Klinik hier in Bad Saulgau behandeln wir Patienten mit dem kompletten oder aus dem kompletten Spektrum der psychischen Erkrankungen, beginnend bei Depressionserkrankungen, Burnout, über Persönlichkeitsstörungen, Angst, Zwangserkrankungen hin zu Essstörungen, Traumafolgestörungen und Patienten mit ADHS.
ADHS ist auch eins Ihrer Spezialgebiete. Vielleicht können Sie mal im Allgemeinen erstmal definieren, was ist ADHS überhaupt?
Also die Abkürzung ADHS steht ja für Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsdefizit-Syndrom. Und da steckt im Grunde eigentlich schon im Namen, was auch Programm ist. Also Patienten mit einem ADHS leiden darunter, nicht gut in der Lage zu sein, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, vor allem wenn vielen störende Faktoren von außen kommen, und erleben eine ausgeprägte motorische, also körperliche Unruhe, die sie oft innerlich spüren, die sich aber bei vielen Patienten auch äußerlich zeigt, durch Hibbeligkeit, durch Zapplichkeit oder eben einen wirklich hohen Bewegungsdrang, also ein nicht sitzen bleiben können, eine Vorlesung nicht durchhalten, in einer Konferenz unruhig werden. Und das natürlich in dem Ausmaß des wirklichen Leiden verursacht.
Viele sehen ADHS vorzüglich als Kinderkrankheit an, aber wir vergessen vielleicht oft, dass es auch im Erwachsenenalter häufig vorkommt. Und darauf sind Sie vor allem spezialisiert. Wie würden Sie gerade den Umgang im Erwachsenenalter mit ADHS beschreiben?
Also in dem Gebiet hat sich tatsächlich in den letzten 20 Jahren unheimlich viel entwickelt. Tatsächlich ist es ja auch so, dass ADHS inzwischen auch medial durchaus ein Thema ist. Manche sagen auch schon, das ist doch nur eine Modeerscheinung. Nein, es ist keine Modeerscheinung. Es ist nur einfach so, wir verstehen immer mehr darüber. Und die Forschung bringt im Grunde genommen einfach auch einen Wissenszuwachs, sodass wir heute eben verstanden haben, dass es sich bei ADHS um eine sogenannte Entwicklungsstörung handelt. Die muss im Kindheitsalter begonnen haben. Die ersten Symptome sind in der Kindheit da. Und eben bei einem bestimmten Anteil der Menschen, die schon in der Kindheit ADHS hatten, persistiert die Symptomatik bis ins Erwachsenenalter und führt auch dort dann eben zu erheblichen Einschränkungen in der Alltags- und oder Berufstätigkeit.
Wie nehmen Sie das dann wahr? Kommen die Erwachsenen wirklich im Erwachsenenalter und denken, sie haben jetzt ADHS und da wurde im Kindheitsalter noch gar nichts festgestellt? Oder existiert es schon länger und sie behandeln jetzt quasi erst im Erwachsenenalter?
Das sehen wir auch im Grunde genommen alles. Wir haben Erwachsene, die wissen, ich habe ADHS, das wurde oft sogar schon dann im Kindesalter diagnostiziert, wurde damals vielleicht auch behandelt, ist möglicherweise auch heute schon medikamentös und oder psychotherapeutisch behandelt, hat aber dennoch weitere Folgen nach sich gezogen, wie zum Beispiel die Entwicklung einer Depression, die wir dann schwerpunktmäßig behandeln. Das ist so eine Möglichkeit. Die andere ist die, dass Patienten zu uns kommen mit einer ganz klaren ADHS-Symptomatik, die auch wirklich sagen, kann es sein, dass ich ADHS habe? Und wir wirklich ganz gezielt die Diagnostik machen und die Patienten dann auch schwerpunktmäßig natürlich oft aufgrund des ADHS behandeln. Manchmal ist es so, dass die Menschen kommen und sagen, ich habe immer schon Probleme, jetzt wurde bei meinem eigenen Kind ADHS diagnostiziert und ich frage mich, jetzt könnte es sein, dass meine Probleme, die ich habe, auch auf diese Erkrankung zurückzuführen sind. Da gilt dann im Grunde dasselbe. Und der größte Anteil an Patienten, die zu uns kommen, kommen aber mit anderen Erkrankungen. Die kommen mit einer depressiven Erkrankung, die kommen mit Angststörungen Und wenn wir da beginnen zu behandeln und zu diagnostizieren, fällt dann oft auf, Mensch, da steht noch was anderes so quasi mit im Raum. Das ist nicht alles erklärbar durch eine Depression. Das ist nicht erklärbar allein durch eine Angsterkrankung. Und dann wird deutlich, dass beispielsweise die depressive Erkrankung sich so quasi reaktiv entwickelt hat durch die ADHS. Also durch das Erleben der Patienten seit der Kindheit. Ich bin falsch. Ich ecke überall an, so wie ich bin, will mich keiner haben, die sich dann oft wirklich anstrengen und Mühe geben, anders zu sein. Also sich am Riemen zu reißen, ruhig zu sitzen, ihren Alltag auf die Kette zu kriegen, nicht ständig die Dinge aufzuschieben, auf den Punkt ihre Aufgaben abzuliefern, nicht ständig das Mäppchen zu vergessen, nicht den Turnbeutel im Bus liegen zu lassen. Aber es gelingt ihnen nicht. Und darüber entwickeln solche Menschen oft wirklich eine erhebliche Selbstwertproblematik, verbunden oft auch mit einem enormen Energieaufwand, das zu kompensieren. Also irgendwie trotzdem im Alltag und im Beruf Leistung zu bringen und sich in unsere Gesellschaft einzupassen. Und es geht dann über eine gewisse Zeit oft noch irgendwie. Und dann kommt aber irgendwann so buchstäblich die Phase, wo der Stecker gezogen ist. Ja, und dann eben das Ganze in eine Depression sich entwickelt oder eben auch in andere Erkrankungen, gerade so aus dem Formenkreis der Angsterkrankungen.
Kann man dann sagen, dass ADHS Auslöser für andere Krankheiten sind oder ist es so, dass die unabhängig voneinander dann passieren?
Die Krankheitsentitäten, nennen wir das, stehen schon nebeneinander. Also es ist nicht so, dass man jetzt wirklich sagen könnte, ADHS löst eine andere Erkrankung aus. Aber wir sagen da psychodynamisch, kann die ADHS-Erkrankung eben förderlich sein dafür, dass sich dann auch andere Erkrankungen manifestieren, für die beispielsweise auch genetisch schon eine gewisse Disposition besteht, also wo es eine gewisse Vulnerabilität gibt, weil zum Beispiel Mutter, Großmutter, Tante auch depressiv waren oder depressiv sind, dass da eben so einen genetischen Anteil gibt und insgesamt das eigene Risiko dafür größer ist. Da kann so quasi dann durch die ADHS sowas noch mit angestoßen werden.
Sie haben schon ein bisschen Symptome angesprochen von ADHS. Was sind denn wirklich die typischen Symptome und was sind Symptome von vermeintlich Betroffenen, die dann denken, oh, das muss jetzt ADHS sein?
Also die Kernsymptome des ADHS sind wirklich diese fehlende Fähigkeit über einen längeren Zeitraum und zwar quer über alle Lebensbereiche hinweg, Aufmerksamkeit kontinuierlich aufrechtzuhalten. Ganz typisch ist wirklich dieses vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen. Ich nehme mir zum Beispiel vor, ich möchte die Glühbirne wechseln und dann gehe ich in den Keller und auf dem Weg in den Keller sehe ich aber, da liegt ein Schraubenzieher. Dann nehme ich den und stecke den in die Schublade, wo der hingehört und da sehe ich dann aber, da ist noch irgendwie Draht drin und dann fällt mir ein, ich wollte ja da noch irgendwie was mit dem Draht befestigen und dann mache ich das und so weiter. Also ja, so ein sich verlieren und in der Aufmerksamkeit nicht fokussiert bleiben können auf das, was jetzt gerade dran ist. Oder der Träumer, der im Unterricht sitzt und nicht dem Unterrichtsinhalt mehr folgen kann, sondern sieht, dass draußen ein Schmetterling flattert und dem nachgucken muss. Oder eben ja, das Kind, das dann durch jeden Flüsterer in der Klasse oder jeden, der da durch die Gänge spaziert, wenn Gruppenunterricht so quasi stattfindet und nicht Frontalunterricht, dadurch gestört ist. Also das ist schon wirklich das Kardinalsymptom, das sich dann auch ein bisschen auf unterschiedliche Art und Weise deutlich macht. Und das zweite wirklich wesentliche Symptom ist die körperliche Unruhe, diese Bewegungsaktivität, die wir vorrangig schon eher bei den Kindern und da auch vorrangig bei den Jungs sehen. Und auch im Erwachsenenalter sehen wir die motorische Unruhe, also die wirklich sich körperlich ausdrückende Bewegungsunruhe häufiger bei den Männern als bei den Frauen. Bei den Frauen richtet sich das eher nach innen. Also die erleben eher diese innere Unruhe, die sich durchaus auch in Schlaflosigkeit, in einem Gedankenrasen äußern können, dass die sagen, mein Kopf kommt überhaupt nicht zur Ruhe. Das sind die Kernsymptome. Was wir schon immer wieder sehen und wo ja vielleicht auch mal ein bisschen vorschnell gedacht wird, das könnten ADHS sein, ist das Prokrastinieren, das fast alle Menschen bis zu einem gewissen Grad kennen. Ja, also man lernt halt dann, wenn der Druck groß genug ist, das ist zumindest bei vielen Menschen so, und vorher wird prokrastiniert, da ist dann das Hemdenbügeln und Blumengießen vielleicht doch irgendwie interessanter, als sich hinter sein, Gesetzestexte zu klemmen, die recht trocken sind. Das ist nicht ADHS. Wenn das vorliegt und ich das Problem auch in allen anderen Lebensbereichen habe, dann kann ich durchaus an ADHS denken. Aber wenn das jetzt mal zeitlich begrenzt in einem bestimmten Lebensbereich ist, dann ist es eben etwas, was die meisten von uns kennen. Und da wird auch nochmal deutlich, dass es sich bei ADHS um eine sogenannte Spektrumerkrankung handelt. Das heißt, wir sehen da im Grunde entsprechend der Gaußschen Normalverteilungskurve eine Verteilung dieser Symptome in der gesamten Gesamtbevölkerung. Und deswegen wird auch jeder von uns oder nahezu jeder von uns einzelne Symptome von ADHS auch bei sich selber wahrnehmen können. Ja, deswegen geht es uns oft so, wenn wir einen Bericht drüber hören oder lesen, ach, das kenne ich auch. Ja, aber eben nur dieses eine Symptom beziehungsweise in einem Lebensbereich und nicht übergreifend.
Sie haben auch schon angesprochen, dass Menschen mit ADHS oder die es vielleicht auch noch nicht wissen, sehr in Selbstzweifel versinken und immer sich anpassen möchten an die Gesellschaft. Also ist auch ein psychisches Problem, aber es ist auch eine Krankheit. Also wie behandeln Sie die Menschen dann? Wie behandelt man ADHS überhaupt?
Also Sie sprechen auch nochmal an, was eigentlich ursächlich ist. Und da müssen wir leider Gottes nach wie vor sagen, wir wissen es nicht genau. Ja, es gibt Hypothesen dazu. Man geht davon aus, dass es wirklich eine den Stoffwechsel im Gehirn betreffende Erkrankung ist. Wir gehen auch davon aus, dass das ADHS-Gehirn Reize anders verarbeitet als ein Gehirn von einem Menschen, der kein ADHS hat. Da wissen wir auch schon einiges drüber. Aber wir können zu den Ursachen nur bedingt was sagen. Und das macht natürlich die Behandlung auch immer ein bisschen tricky. Was wir sehen und was auch eingesetzt wird, ist, dass wir mit bestimmten Medikamenten sehr gute Effekte bei ADHS erzielen können. Ja, das kennen auch viele inzwischen schon. Ritalin ist ja so quasi in der Behandlung von Kindern mit ADHS ein Thema. Das gibt's auch für Erwachsene. Also im Grunde ist es eine Stoffgruppe, die eigentlich so an die Gruppe der Amphetamine andockt oder auch dazu gehört. Da gibt es verschiedene Substanzen. Und damit gelingt es den Patienten überraschenderweise, eben eher zur Ruhe zu kommen und zu fokussieren. Also die haben jetzt nicht irgendwie einen aufpuschenden Effekt in dem Moment für die Patienten. Es gibt auch andere Medikamentengruppen inzwischen, die verschiedene andere sogenannte Rezeptoren im Gehirn andocken oder adressieren, mit denen wir auch ganz gute Effekte haben. Da gehört zum Beispiel auch ein Medikament dazu, das sonst als Antidepressivum eingesetzt wird, das Bupropion, womit man den Patienten auch ganz gut helfen kann. Es ist aber immer ein bisschen ein Ausprobieren. Es ist doch eine recht individuelle Geschichte, für welchen Patienten dann auch welches Medikament hilfreich ist und ob man überhaupt medikamentös behandelt werden möchte. Die andere Schiene, und die ist genauso wichtig, ist die Psychotherapie. Und da sind es vor allem verhaltenstherapeutische Interventionen und Techniken, die zum Einsatz kommen, die schwerpunktmäßig zum einen darauf zielen, Patienten zu befähigen, trotz ihrer Besonderheit, die sie eben mitbringen, in ihren Alltag gut bewältigen zu können. Das geht in die Richtung, wirklich zu lernen, sich selbst gut zu managen, um eben mit diesem Aufmerksamkeitsdefizit gut zurechtzukommen, um mit Deadlines besser umgehen zu können. Und gleichzeitig aber die eigene Kreativität, die diese Menschen ja immer mitbringen, nicht zu verlieren, indem es sich vielleicht dadurch ein Medikament dann dämpft. Und die andere Schiene ist die Arbeit am Selbstwert. Also das, was Sie gerade auch nochmal wiederholt haben, dass wir bei diesen Patienten oft wirklich eine ganz, ganz große Verunsicherung und ein Gefühl, eben nicht richtig zu sein, erleben und da mit ihnen dran arbeiten. Also raus aus dieser Anpassung und auch mit einer gewissen Selbstliebe ist vielleicht zu viel gesagt für diese Patienten, aber mit einer Großzügigkeit sich selber und seiner eigenen Besonderheit gegenüber das Leben gestalten zu können.
Das heißt, Sie geben auch menschlich wirklich mit, dass Sie gut genug sind, so wie Sie sind, weil wie nehmen Sie ADHS allgemein oder den Umgang mit ADHS in der Gesellschaft wahr, wenn wir jetzt mal erstmal unabhängig von Social Media, da kommen wir noch drauf, weil es muss ja dann einen Grund haben, dass Sie sich schlecht fühlen?
Ja, das ist jetzt eine Frage, die natürlich sehr viele Bereiche umspannt. Ich selber bin Psychiaterin und Psychosomatikerin im Erwachsenenbereich und bin keine Expertin für den Kinder- und Jugendbereich. Gleichzeitig bin ich aber Mutter von Kindern und lebe natürlich genauso in dieser Gesellschaft wie alle anderen auch und kriege das natürlich auch mit, dass ADHS durchaus im Kindesalter etwas ist, was einerseits wirklich sehr stigmatisierend sein kann. Also dass dieses, ich sage es jetzt wirklich in Anführungszeichen, nervige ADHS-Kind wird nicht zum Kindergeburtstag eingeladen. Also wo schon deutlich wird, dass es zum einen eine Form von Ausgrenzung gibt, da an der Stelle, wo diese Kinder einfach wirklich mit ihrer Besonderheit anders sind, anstrengend sind, nicht so gut ins Raster passen, vielleicht auch einen besonderen Umgang erfordern. Umgekehrt erlebe ich aber dann eher so in meinem, sage ich mal, Studierendenumfeld, wenn ich so denke an meine Lehraufgabe an der Universität, dass da dann schnell mal eher das Pendel in die andere Richtung ausschlägt. Also im Sinne von, ist nicht ADHS etwas, was mir auch hilft, eben gezielt vor Prüfungen mich mit meiner Konzentration und Fähigkeit fokussiert zu arbeiten, zu unterstützen, obwohl da eigentlich gar kein Krankheitswert da ist, wo wir dann in Fachkreisen von dem sogenannten Neural Enhancement sprechen. Ja, also das geht dann schon in Richtung Doping in Anführungszeichen. Also es gibt so beides, also wo man einmal wirklich auch sieht, ja, es öffnet so ein bisschen die Tür zur Selbstoptimierung und dann wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch durchaus ungünstigerweise oder zumindest diskussionswürdig damit kokettiert und an der anderen Stelle findet aber doch auch Stigmatisierung statt.
Okay, das passt jetzt gut zu dem Social-Media-Thema. Sie haben es vorhin schon angesprochen und ich habe es in letzter Zeit oder schon seit Monaten auf Instagram auch ganz viel gesehen, auch ganz viele Content-Creator, die quasi damit kokettieren, in Anführungszeichen, so ich habe ADHS, weil oder ich mache das, weil ich ADHS habe. Wie stehen Sie dazu, zu dem ganzen Thema? Ist es gut, ist es schlecht?
Auch hier ist keine einfache Antwort möglich oder keine Schwarz-Weiß-Betrachtung. Einerseits denke ich immer, ich bin froh um jeden Betroffenen, der offen mit seiner Geschichte umgeht. Und das betrifft nicht nur den ADHS-Bereich, sondern den gesamten Bereich der psychischen Erkrankungen. Weil wir einfach sehen, es sind so viele Menschen in unserer Gesellschaft von mentalen Störungen betroffen. Und gerade die Depression zum Beispiel gilt inzwischen wirklich als Volkskrankheit. Wir brauchen diesen entstigmatisierenden Umgang mit psychischen Erkrankungen. Und das natürlich auch in der ADHS. Und da gibt es eine Seite, wo ich sehr froh bin und auch dankbar, dass das auf Social Media letztlich auch seinen Weg findet und junge Menschen, die da auch eine große Followerschaft haben, offen damit umgehen. Aber natürlich, wie bei so vielem, hat diese Medaille zwei Seiten, weil wir da auch sehen, dass häufig wirklich Falschinformationen gestreut werden, dass da ein Bild von ADHS gezeichnet wird, das der Realität nicht entspricht. Und die Gefahr, die da drin steckt, ist die, dass eben Menschen, die wirklich von ADHS betroffen sind und einen entsprechenden Leidensdruck auch haben, möglicherweise dann nicht ausreichend ernst genommen werden mit dem, was sie an Leiden mitbringen. Aber das ist natürlich auch was sich schwer trennen und auflösen lässt.
Durch Social Media bekommt ADHS ja dann wirklich nochmal mehr Sichtbarkeit und es ist auch ein bisschen Aufklärung. Was würden Sie sagen, wo haben wir gerade noch ein Defizit im Thema ADHS, was die Aufklärung betrifft? Also was sollten Menschen unbedingt noch darüber wissen?
Also was immer wichtig ist, und das betrifft vor allem ADHS, aber auch wieder alle psychischen Erkrankungen, es hat nichts mit Willensstärke zu tun. Und es reicht auch nicht, ein paar, sage ich jetzt mal, Punkte auf einem Rezept abzuarbeiten und zu sagen, wenn ich das und das und das beherzige, dann ist alles wieder gut. Also da geht es ja oft auch drum auf Social Media, dass eben die Protagonisten so quasi darstellen, ich habe das so und so gemacht und so habe ich das in den Griff gekriegt. Das vermittelt oft eine Leichtigkeit, die einfach der Sache nicht gerecht wird. Und jetzt habe ich den Rest Ihrer Frage vergessen. Können Sie es nochmal wiederholen, bitte?
Die Frage war quasi, wo Sie noch Defizite in der Aufklärung sehen. Also was sollten Menschen über ADHS wissen?
Danke, ja genau. Also was wir sonst noch sehen, und das ist sicher was sehr Wichtiges, ist, dass wir inzwischen in der Medizin insgesamt ein zunehmendes Verständnis dafür entwickeln, dass Männer und Frauen unterschiedlich funktionieren. Ja. Wir wissen, dass die Medizin sehr auf die Männer ausgerichtet ist. Forschung in allen Bereichen wurde und wird nach wie vor vorwiegend an Männern gemacht, mit Männerkörpern, mit dem Hormonstatus, den Männer mitbringen. Und da lernen wir auch immer mehr dazu. Und das gilt genauso für die psychischen Erkrankungen und somit auch für ADHS, wo wir auch zunehmend verstehen, auch der Hirnstoffwechsel von Männern und Frauen unterscheidet sich. Der Hormonstatus von Frauen ist ein anderer als der von Männern. Und das beeinflusst auch die ADHS-Symptomatik. Wir sehen zum Beispiel bei Frauen, dass gerade in Phasen hormoneller Umstellungen in Schwangerschaft, also schon vorher eigentlich in der Pubertät, dann in Schwangerschaft, aber auch in der Wechseljahreszeit, sich Symptome nochmal deutlich verstärken, verschärfen können und da überhaupt kein Zusammenhang hergestellt wird. Und da brauchen Frauen einfach nochmal eine andere Begleitung. Und das andere, was bei den psychischen Erkrankungen noch dazu kommt, ist, dass Frauen anders sozialisiert sind als Männer. Das ist auch heute bei aller Aufklärung und aller Gleichberechtigung nach wie vor in unserer Gesellschaft so tief verankert, dass wir uns alle da nicht gänzlich freimachen können davon. Und gerade bei ADHS sehen wir eben, dass schon die Mädchen viel mehr in die Anpassung gehen, viel mehr ihre ADHS-Symptome unterdrücken und versuchen, dagegen zu regulieren. Wir nennen das auch Überkompensation. Ja, die in zum Beispiel ein übertrieben zwanghaftes Verhalten, auch gehen sehr perfektionistisch sind, ganz genau überstrukturiert, um die eigene innere Strukturlosigkeit, Unruhe, das Aufmerksamkeitsdefizit zu kompensieren. Während bei den Jungs eben viel akzeptierter ist, dass die eine körperliche Unruhe mit sich bringen, dass die nicht aufmerksam sind, dass die halt ja das irgendwie auspowern müssen. Das ist halt ein richtiger Junge, heißt es dann. Auch die Impulsivität, die mit dem ADHS oft verbunden ist, insbesondere noch bei Kindern, die ist bei den Jungs oft sozial eher akzeptiert als bei den Mädchen. Und das setzt sich natürlich dann auch ins Erwachsenenalter fort, was dazu führt, dass eben ADHS gerade bei Frauen lange unerkannt bleibt, länger als bei Männern, weil wir das immer noch nicht so richtig auf dem Schirm haben, dass sich's anders zeigt in der Symptomatik und das ADHS trotz aller Aufklärung und aller medialer Aufmerksamkeit in der Gesamtheit doch eher noch als eine Jungs- oder Männererkrankung wahrgenommen wird.
Gibt es etwas, das wir da als Gesellschaft tun können, um das auszugleichen? Oder gibt es was, was Sie den Frauen mitgeben möchten?
Frauen sind super gut drin, für andere zu sorgen und oft nicht so gut drin, für sich selbst zu sorgen. In der Medizin gilt es bedingt. Frauen gehen bekanntermaßen viel häufiger zur Vorsorge als Männer. Aber wenn es eben um den Psychbereich geht, dann ist es bei Frauen nach wie vor auch ein Thema. Auch da, wir wissen, klar, wir haben bei Frauen eine höhere Rate an diagnostizierten Depressionen zum Beispiel als bei den Männern, weil die sich das nicht zugestehen, da zum Arzt zu gehen. Das heißt, da haben wir praktisch die Rollenverteilung umgekehrt. Aber bei ADHS ist es eben, geht's in die andere Richtung. Und was man tatsächlich der Gesellschaft und den Frauen in Bezug auf ADHS mitgeben kann, ist, guckt hin, meldet euch, nehmt bei euch selber ernst, was ihr wahrnehmt und sucht euch Unterstützung. Geht offen damit um, davon können wir als Gesellschaft nur profitieren.
Und wie sollten denn die Angehörigen und das nahe Umfeld damit umgehen, beziehungsweise wie können sie die Betroffenen unterstützen?
Also fürs Umfeld gilt im Grunde auch nicht verschweigen, auch nicht vorwürflich sein. Also nicht verschweigen bedeutet, wenn ich wahrnehme, mir fällt da was auf. Ich habe vielleicht auch was gelesen und denke, ey, wenn ich mir meine Tochter angucke, denke ich, die schreiben über sie. Dann eben nicht schweigen, sondern ansprechen, darauf aufmerksam machen. Sich nicht scheuen, nicht das Gefühl haben, oh Gott, jetzt haue ich da jemandem den Stempel auf die Stirn, sondern es ist ja erstmal ein interessiertes Fragenstellen. Und wenn eine diagnostizierte ADHS-Erkrankung besteht, dann ist es oft hilfreich, das erleben wir immer wieder, dass das schon eine erste Entlastung auch für das soziale Umfeld mit sich bringt, zu verstehen, aha, mein Angehöriger hat diese Erkrankung, der ist nicht einfach unaufmerksam, weil ihn das alles nicht interessiert oder weil sie das alles nicht interessiert, weil ihr das wurscht ist, was dann möglicherweise im Vorfeld ständig zu Konflikten geführt hat, weil man so das sagt, du hörst mir ja nicht zu, ich habe es doch schon tausendmal gesagt. Nein, der ADHS-Patient ist in dem Moment so abgelenkt, dass es wirklich nicht abgespeichert hat. Also, dass solche Dinge klarer werden. Oder ja, der Einkauf läuft nicht so chaotisch ab, weil er oder sie sich nicht bemüht, sondern weil er es nicht besser kann oder weil sie es nicht besser kann. Und da hilft dann natürlich immer auch Unterstützen beim Strukturieren. Also wenn ich jemanden mit ADHS bitte, etwas einzukaufen, schicke ich per WhatsApp eine Einkaufsliste, dann läuft das. Wenn ich das nicht mache, sondern es einfach nur sage, ist ziemlich vorprogrammiert, dass die Hälfte halt nicht dabei ist. So. Und wenn ich das ernst nehme, kann ich als Angehöriger da auch wirklich den Alltag eines Betroffenen mit entlasten.
Noch kurz zum Thema Diagnose und Selbstdiagnose. Also nehmen Sie das auch häufig wahr, dass viele Menschen sich selbst diagnostizieren und damit dann leben? Oder nehmen Sie schon wahr, dass viele ärztliche Hilfe suchen?
Also da kann natürlich mein Eindruck auch ein sogenannter gebiaster Eindruck sein. Also das kann sein, dass mein Eindruck sich natürlich daraus speist, dass ich natürlich nur eine bestimmte Form von Menschen sehe, nämlich die, die natürlich nach einer Diagnose durch Experten suchen. Aber das ist auch so, wenn ich an meinen eigenen Bekannten- oder Freundeskreis denke, eigentlich schon so, dass Menschen, die bei sich eine Symptomatik wahrnehmen, sich da auch einlesen, merken, doch, da ist schon vieles da, dann dazu tendieren, sich auch vom Experten noch diagnostizieren zu lassen, um es einfach am Ende sicher zu haben. Und das ist auch das, was ich dringend empfehlen würde. Was wir auch immer sehen, ein Thema, das wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist das Thema der Selbstmedikation. Natürlich gibt's immer einen Anteil an Kindern, jungen Erwachsenen und auch älteren Erwachsenen, die nicht diagnostiziert wurden, weil sie es vielleicht bei sich selber nie so wahrgenommen haben, nicht auf die Idee gekommen sind und auch im Umfeld nie jemand war, der gesagt hat, Mensch, du, da könnte doch was sein, lass da mal gucken. Und was wir halt da nicht so selten sehen, ist, dass versucht wird, gar nicht so bewusst oft, sondern das passiert so en passant, die unangenehmen Symptome selbst zu behandeln durch das, was halt frei verfügbar ist. Also Alkohol, Nikotin, THC und wenn es doof läuft, auch verschiedenste andere Substanzen. Ja, also angefangen bei aufputschenden Medikamenten über Halluzinogene, also irgendwelche Pilze. Und damit holt man sich eigentlich dann das nächste Problem ins Haus.
Am 13. Juli ist der internationale Tag von ADHS. Das soll so ein bisschen die Sensibilisierung für ADHS fördern. Warum ist dieser Tag wichtig zum einen und was wünschen Sie sich vielleicht für die Zukunft zum Thema ADHS von der Gesellschaft, von Betroffenen etc.?
Also ich denke, dass dieser ADHS-Tag unglaublich wichtig ist, weil er einfach nochmal zeigt, wir als Gesellschaft nehmen dieses Phänomen sehr ernst und wir wollen Betroffene da auch sehen und unterstützen. Das ist das Signal, das gesendet wird. Gleichzeitig sorgt es natürlich erneut oder vermehrt für Bekanntheit und es ist einigermaßen sichergestellt, dass eben durch so einen Tag auch die richtigen Informationen vermittelt werden. Und da liegt die große Chance drin und das ist im Grunde genommen auch genau das, was ich mir für uns und unsere Gesellschaft wünsche, dass wir eine größere Offenheit entwickeln für die Buntheit eigentlich von uns Menschen. Wir sind nicht gleich. Wir bringen ganz unterschiedliche Dinge mit, sowohl in unserer genetischen Ausstattung. Wir laufen nicht wie der Mercedes vom Band und jeder von uns ist identisch, sondern jeder bringt in seinem Erbgut ganz viel Individualität mit, das sich eben in solchen Spektrumerkrankungen wie ADHS zum einen darstellt, aber natürlich auch sonst in einer großen Buntheit. Und wir brauchen auch die Offenheit allgemein eben gegenüber diesen psychischen Erkrankungen, dass wir da rauskommen aus der Stigmatisierung in einen offenen Umgang, der allen Betroffenen auch hilft, rasch und zuverlässig die richtige Hilfe zu bekommen.
Gibt es abschließend noch etwas, was Sie an Betroffene richten möchten?
Was mir ganz wichtig ist bei ADHS-Patienten, ist immer zu sagen, ja, es ist deklariert als eine Entwicklungsstörung, aber im Grunde ist es eine Besonderheit ihres Gehirns. Und ich finde, wenn man das ernst nimmt, und das möchte ich immer gern jedem ADHS-Patienten mitgeben, Es bringt ja auf der einen Seite Schwierigkeiten mit sich, aber auf der anderen Seite auch ganz viel Positives. Vorher habe ich schon die Kreativität angesprochen. Ich erlebe oft, dass ADHS-Patienten unglaublich empathisch sind. Ich sage immer, die haben ganz viele Antennen, die nehmen unglaublich viel wahr. Das ist natürlich auch das, worunter sie einerseits leiden, ja, dass jeder Reiz einfach so quasi durchschlägt. Aber andererseits kriegen sie auch unglaublich viel mit und da ist viel Power und da ist viel Engagement und die können da auch unglaublich viel geben. Und deswegen Mut, die Erkrankung oder die Störung anzunehmen als eine Besonderheit und zu gucken, wie kann ich in dieser Gesellschaft mit dieser Besonderheit besser zurechtkommen.
Vielen Dank, Professor Dr. Med-Petra Beschoner, für dieses aufschlussreiche und spannende Interview und danke, dass ich hier bei Ihnen in der Akutklinik Bad Saulgau sein durfte.
Sehr, sehr gerne und vielen Dank, hat mir große Freude gemacht.